SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Maske auf, neu auch in öffentlichen Gebäuden oder in Museen. Die Stadt Zürich reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen. Den einen Ikone für die Meinungsfreiheit, den anderen Verräter. In London geht der Prozess um die Auslieferung von Julian Assange weiter. China und die mutmaßlich systematische Unterdrückung der Uiguren. Die Schweiz soll sich nicht zur Komplizin von Menschenrechtsverletzungen machen, fordern verschiedene Organisationen und verlangen Neuverhandlungen zum Freihandelsabkommen.
Die Schweiz muss Konsequenzen ziehen, um China auch klar zu machen, dass das so nicht geht.
Sagt zum Beispiel SP-Nationalrat Fabian Molina. Dann schauen wir, welchen Einfluss die Personenfreizügigkeit mit der EU tatsächlich hat auf den Bevölkerungszuwachs, auf die Infrastruktur oder die Baulandreserven in der Schweiz. Und wir diskutieren über das neue Jagdgesetz, respektive die Frage, wie viel Schutz braucht der Wolf? Die Abstimmungskontroverse bei uns um eins. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Die Schutzmaske. Im ÖV ist sie längst normal. In einzelnen Kantonen gehört sie auch beim Einkaufen dazu, ebenso an manchen weiterführenden Schulen. Nun geht die Stadt Zürich noch einen Schritt weiter. Dort gilt die Maskenpflicht bald für sämtliche öffentlichen städtischen Gebäude und auch an den Volksschulen müssen die Erwachsenen eine Maske tragen. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner berichtet.
Damit gilt in der Stadt Zürich nun ein schärferes Maskenregime als im Rest des Kantons und als in anderen Kantonen, die die Maskenpflicht in den Läden kennen. Die Zürcher Stadtregierung begründet dies mit den immer noch steigenden Corona-Fallzahlen. Seit Ende Juli sind im Kanton Zürich im Schnitt jeden Tag 66 neue Fälle dazugekommen, viele davon in der Stadt Zürich. Deshalb sagt der Zürcher FDP-Stadtrat Philippo Leutenegger:
Wir müssen auch schauen, dass auch die Stadt Zürich, die jetzt ein bisschen gefördert ist, mit höheren Infektionszahlen nicht zum Hotspot wird. Und das ist eine so lästige, aber sinnvolle Massnahme, dass man die Infektionszahlen einigermaßen in den Griff halten können.
Konkret gilt die erweiterte Maskenpflicht ab Donnerstag in allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Zürcher Stadtverwaltung mit regelmäßigem Publikumsverkehr, also zum Beispiel im Zürcher Stadthaus. Betroffen sind auch die vier Museen, die die Stadt Zürich betreibt. Und auch in allen städtischen Schulhäusern gilt nun Maske auf für alle Erwachsenen. Während des Unterrichts müssen die Lehrerinnen und Lehrer die Maske aber nur tragen, wenn sie länger als eine Viertelstunde die Distanzregel nicht einhalten können.
Aus Zürich Christoph Brunner. Von einer der wichtigsten Anführerinnen der Opposition in Belarus, von Maria Kolesnikova, fehlt offenbar jede Spur. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Juliette Schild.
Ihre Kolleginnen hätten keinen Kontakt zu ihr, teilte der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung in Minsk mit. Laut einem belarussischen Internetportal hat eine Augenzeugin gesehen, wie Unbekannte Kolesnikova in Minsk in einen Minibus befördert und entführt hätten. Gemäß der Nachrichtenagentur Reuters hat die Polizei gemeldet, dass sie Kolesnikova nicht festgesetzt habe. Maria Kolesnikova gilt als eine der wichtigsten Oppositionellen. Mehrere ihrer Kolleginnen haben sich inzwischen ins Ausland abgesetzt. Nach den Demonstrationen von gestern sind in Belarus zudem mehr als 630 Protestierende festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium in Minsk mit. Zehntausende demonstrierten am Sonntag erneut gegen Präsident Alexander Lukaschenko. Die Massenproteste dauern seit Anfang August an, also seit der umstrittenen Präsidentenwahl. Die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny beschäftigt die deutsche Politik weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel schließe es nicht aus, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee von möglichen Sanktionen gegen Russland betroffen sein könnte. Das sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert. Merkel schließe sich damit der Haltung von Außenminister Heiko Maas an. Maas hatte am Wochenende gesagt, er hoffe, dass Russlands Reaktion nicht dazu führe, dass man das Projekt Nord Stream 2 überdenken müsse. Zunächst warte man nun aber auf eine Erklärung der russischen Regierung zum Giftanschlag auf Nawalny. In die Schweiz. Der Bund soll 1 Milliarde Franken zur Verfügung stellen zur Bekämpfung von Hunger im Ausland. Das fordert das Schweizer Hilfswerk Caritas. Die Corona-Krise verschlimmere die Hungersnot auf der Welt zusätzlich, schreibt Caritas. Die Schweiz dürfe in dieser Situation nicht wegschauen. Die UNO befürchtet, dass wegen der Corona-Pandemie bis zu 130 Millionen Menschen zusätzlich akut Hunger leiden könnten. Die Menschen in der Schweiz haben im vergangenen Jahr mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen verbraucht. 75% des Stroms aus Schweizer Steckdosen stammte 2019 aus erneuerbaren Energiequellen. Das ist 1 Prozentpunkt mehr als im Jahr davor. Laut dem Bundesamt für Energie waren Grosswasserkraftwerke dabei der mit Abstand wichtigste Stromlieferant mit 66% Anteil am gesamten Strommix. Allgemein wurden die erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren immer wichtiger für den Strom in der Schweiz. Vor 15 Jahren stammte erst 1/3 des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, inzwischen rund 3/4. Eine Meldung vom Fußball: Alex Frey wird neuer Trainer des Challenge League Clubs Wil. Das bestätigte er gegenüber SRF. Frey wird in Wil Nachfolger von Ciriakos Forza, der seit kurzem Trainer des FC Basel ist. Für den 41-jährigen Frey ist es die erste Aufgabe als Trainer im Profibereich. Vorher war er U21-Trainer bei Basel. Und das Wetter? Die Sonne setzt sich im Norden und im Wallis zunehmend durch. Mit Bise ist es frisch. In den Bergen und im Süden bleiben die Wolken zahlreich. Vor allem im Tessin und in Südbünden fällt stellenweise Regen. Der Dienstag beginnt zum Teil mit Hochnebel. Tagsüber ist es dann sonnig bei rund 24 Grad.
Ein Gericht in London muss entscheiden, ob WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Wegen der Corona-Krise war das Verfahren monatelang ausgesetzt. Seit gut einer Stunde wird es nun in London fortgesetzt. Die USA werfen Julian Assange Verschwörung und Spionage vor. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. WikiLeaks hatte 2010 Videos und geheime Dokumente von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Patrick Wülser in London. Julian Assange saß 7 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft, jetzt schon über 1 Jahr in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Seine Anhänger und Angehörigen sagen, es gehe ihm gesundheitlich sehr schlecht. Julian Assange ist vor Gericht persönlich anwesend. Wie wirkt er?
Auf den ersten Blick ist der Mann gezeichnet. Also diese Isolationshaft, das hat Spuren hinterlassen. Sein Vater und viele Aktivisten sprechen in diesen Tagen davon, dass das, was mit Assange passiert sei, psychische Folter sei. Assange wird jedoch von einem ganzen Team von Anwältinnen und Anwälten begleitet. Also er steht nicht alleine vor Gericht. Er wird unterstützt bei seiner Verteidigung.
Für die einen ist Julian Assange der Verteidiger von Meinungs- und Pressefreiheit, für die anderen schlicht ein Verräter. Wie ist diese Polarisierung beim Prozess zu spüren?
Ja, diese Kontroverse spürt man hier in London seit Tagen. Bereits am Samstag haben sich namhafte Menschenrechtler in London für Assange auf einem Podium engagiert. Für sie geht es in diesem Prozess nicht nur um ihn, sondern um die Meinungsfreiheit. Für sie ist Assange ein Held, der eben viele Wahrheiten ans Licht gebracht hat. Und für andere ist er ein Krimineller, ein Hacker, ein Narzisst. Und für die Anklage, also für die USA, eben ein Verräter, der mit der Veröffentlichung dieser geheimen Dokumente das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt habe. Ich denke, es gibt weder gut noch böse. Es ist nicht schwarz-weiß. Die Wahrheit liegt dazwischen. Dank ihm haben wir Dinge erfahren, die sonst unter dem Teppich geblieben wären. Aber der große investigative Journalist ist er eben auch nicht.
Sollte Julian Assange an die USA ausgeliefert werden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis. Für ihn persönlich steht also viel auf dem Spiel.
Das ist so. Einige sprechen gar von der Todesstrafe. Also das ist alles Spekulation, wie lange er dann wirklich ins Gefängnis muss. Aber klar ist, in die USA ausgeliefert zu werden, also in ein Land, dessen Präsident eben unberechenbar ist, der öffentlich mehrfach gesagt hat, dass Journalisten Feinde des Volkes seien, das ist sicher für Assange eine ganz schlechte Aussicht.
Sie haben es angetönt, beim Prozess geht es ja nicht nur um die Person Julian Assange. Was würde es für die Meinungs- und Pressefreiheit bedeuten, sollte er ausgeliefert werden?
Also seine Anhänger, die sagen, hier in London werde eigentlich in den nächsten 3 Wochen die Pressefreiheit neu vermessen. Ob jetzt Assange wirklich ein Journalist ist, darüber kann man ja mit gutem Grund streiten. Er hat ja nicht, wie das unsere Tätigkeit ist, eingeordnet, ausgewählt, sondern einfach einen riesigen Berg geheimer Dokumente ins Netz gestellt. Aber er hat eben viele unangenehme Dinge ans Licht gebracht, Kriegsverbrechen im Irak, in Afghanistan oder ich erinnere mich über Todesschwadrone der kenianischen Polizei in Nairobi. Also unangenehme Tatsachen für Regierungen, aber für die öffentliche Meinung, für uns wichtig. Und die Frage ist, ob in Zukunft eben jeder, der eine solche Wahrheit ans Licht bringt, ausgeliefert wird, egal in welches Land, eben ob in die USA, China oder Russland, weil behauptet wird, irgendwelche Sicherheitsgesetze seien dabei verletzt worden.
Patrick Wülser direkt aus London, besten Dank. Es sind verstörende Meldungen, die uns seit Jahren aus Xinjiang erreichen, einer sogenannten autonomen Region in China. Die dortigen muslimischen Uiguren werden gemäß Berichten von Menschenrechtsorganisationen und Exil-Uiguren systematisch unterdrückt und misshandelt. Über 1 Million Menschen soll in Internierungslagern festgehalten werden. Die Zustände in Xinjiang haben aber auch Auswirkungen auf die Schweizer Politik. Die Gesellschaft für bedrohte Völker, Exil-Uiguren in der Schweiz und linke Politiker fordern, das Freihandelsabkommen mit China müsse neu verhandelt werden. Sonst mache sich die Schweiz zur Komplizin bei den chinesischen Menschenrechtsverstößen. Bevor wir auf diese Kritik aus der Schweiz eingehen, schauen wir nach China, wo die Regierung die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren bestreitet. Allerdings haben Journalisten des US-Online-Mediums BuzzFeed die Standorte von hunderten mutmaßlichen Internierungslagern aufgedeckt. Und geholfen hat ihnen dabei eine chinesische Zensurmaßnahme. China-Korrespondent Martin Aldrovandi berichtet.
Ausgerechnet ein chinesischer Internetsuchdienst half dem US-Online-Medium BuzzFeed dabei, versteckte Lager zu finden. Natürlich unabsichtlich. Baidu Maps hatte eine ganze Reihe von Orten auf seinen Online-Karten abgedeckt und brachte die US-Journalisten damit erst recht auf die Spur. BuzzFeed fand schließlich mehrere hundert potenzielle Lager und Gefängnisse. Innerhalb Xinjiangs zu recherchieren ist dagegen schwierig. Die chinesischen Behörden betreiben dort einen riesigen Überwachungsapparat. Für potenzielle Interviewpartner ist es zudem äußerst gefährlich, Auskunft zu geben. Oft reicht nur ein kleiner Verdacht, um jemanden in ein Lager zu stecken. Internationale Beobachter greifen deshalb etwa auf Satellitenbilder zurück, auf Zeugenaussagen geflohener Uigurinnen und Uiguren oder auf geleakte Dokumente der chinesischen Regierung. Über die vergangenen Monate und Jahre kamen so immer mehr Puzzlesteine zusammen. Sie ergeben ein Bild darüber, wie umfassend die uigurische Minderheit in Xinjiang kontrolliert und wie brutal sie unterdrückt wird. Während der Viruskrise kursierten zudem Berichte über besonders schlimme Verhältnisse, etwa in den Lagern. Lagerinsassen sollen mit Desinfektionsmittel abgespritzt und gezwungen worden sein, chinesische Medikamente einzunehmen. Von Zwangssterilisation über Zwangsarbeit bis hin zu Folter und Vergewaltigung. Ausländische Experten wie der Anthropologe Adrian Zenz, der seit Jahren über die Situation in Xinjiang forscht, sprechen denn auch von einem demografischen Genozid an der uigurischen Bevölkerung. Die chinesische Regierung weist Kritik an ihrem Vorgehen in Xinjiang jedoch regelmäßig zurück. Xinjiang sei eine innere Angelegenheit der Chinesen, das Ausland habe sich hier nicht einzumischen. Die internationale Kritik an China hat trotzdem zugenommen. Sie kommt vor allem von den USA. So hat die US-Regierung unter anderem Sanktionen gegen mehrere hochrangige chinesische Politiker verhängt, die an der Unterdrückung der Uiguren beteiligt sein sollen.
Ja, und die schweren Menschenrechtsverletzungen in China beschäftigen auch die Schweiz. Das Thema ist heikel, denn gerade die Schweiz hat enge wirtschaftliche Beziehungen zur Volksrepublik China. Am Vormittag haben Exil-Uiguren der Bundeskanzlei in Bern eine Petition übergeben mit der Forderung, das Freihandelsabkommen mit China neu zu verhandeln. In der Politik wird diese Forderung kontrovers diskutiert. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Gut zwei Dutzend Uiguren stehen auf dem Bundesplatz. In den Händen halten sie blaue uigurische und rote Schweizer Flaggen. Mit dabei ist auch Andile Mehmetkerim, der Präsident des Uigurischen Vereins Schweiz, der vor mehr als 20 Jahren hierher flüchtete. Heute macht er sich Sorgen um seine Familienangehörigen in der alten Heimat.
Leider weiß ich nicht, wo die sind, ob sie zu Hause sind. Mein Vater und auch Geschwister, meine Kollegen und auch Verwandte überhaupt, weil ich keinen Kontakt habe.
Vor gut zwei Jahren hatte Mehmetkerim letztmals mit seinem Vater telefoniert, der ihn dann gebeten hat, nicht mehr anzurufen. Denn er fürchtete, dass die chinesischen Sicherheitsbehörden die Telefone abhören und dass Uiguren wegen Kontakten ins Ausland in eines der berüchtigten Umerziehungslager gesteckt werden könnten. Mehmetkerim hofft jetzt, dass die Schweiz hilft und Druck auf China ausübt.
Die Schweiz ist als ein Musterbeispiel für Menschenrechte und Demokratie. Wirklich, Schweiz darf nicht die Augen verschließen. Die Schweiz muss mehr als gut überlegen, ob sie das Freihandelsabkommen mit China aufrecht erhalten will.
In einer Petition, die heute der Bundeskanzlei übergeben wurde, fordern 23'000 Unterzeichnende, dass die Schweiz das Freihandelsabkommen neu verhandelt. Zu den Unterstützern der Petition gehört auch SP-Nationalrat Fabian Molina. Was mit den Uiguren passiere, dürfe die Schweiz nicht kalt lassen.
Die Schweiz muss Konsequenzen ziehen, um China auch klar zu machen, dass das so nicht geht.
In einem parlamentarischen Vorstoß fordert Molina denn auch, die Zollbegünstigungen im Freihandelsabkommen müssten sistiert werden, solange sich die Menschenrechtslage in China nicht verbessere. China wirtschaftlich unter Druck setzen, das könnte kontraproduktiv sein, warnt demgegenüber FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Man setze damit die Errungenschaften aufs Spiel, die man mit dem Freihandelsabkommen erreicht habe.
Viele, viele Produzenten, die in die Schweiz exportieren, haben eine Produktionslinie aufgebaut, die eben zum Beispiel keine Kinderarbeit mehr drin hat, die eben zum Beispiel gerechtere Löhne verzeichnet, die ihren Arbeitern zum Beispiel Gesundheitssysteme zur Verfügung stellen.
Anstatt wirtschaftlichen Druck aufzubauen, sei es besser, den Menschenrechtsdialog mit der chinesischen Regierung fortzusetzen. Die Unterstützer der Petition bezweifeln aber, dass dies zum Erfolg führt. Selbst Bundesrat Ignazio Cassis habe sich jetzt ja besorgt über die Lage in China gezeigt, betont SP-Nationalrat Molina.
Die Situation in China ist dramatisch. Menschenrechte werden systematisch und in einem krassen Ausmaß verletzt. Und es ist erfreulich, dass dies jetzt auch der Außenminister anerkennt.
Den Worten müssten aber Taten folgen, verlangt Fabian Molina. Der richtige Weg in der Schweizer China-Politik, er bleibt umstritten.
Sie hören «Rendezvous in 12 Minuten» ist es eins. Der freie Personenverkehr zwischen der Schweiz und der EU. Ob er weitergeht, entscheidet sich Ende Monat. Innerhalb der EU hingegen gehören die Niederlassungsfreiheit und die Freiheit, in einem anderen EU-Staat eine Stelle anzunehmen, zu den Grundfreiheiten. Welche Bedeutung diese in der EU haben, hat sich in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie gezeigt. So stauten sich im Frühling an der deutsch-polnischen Grenze Lastwagen auf mehreren Kilometern. Oder im Sommer verließen ferienhungrige Touristen Hals über Kopf ihre Liegestühle am Strand, um kurzfristig erlassene Reiseeinschränkungen zuvorzukommen. Einschränkungen dieser Grundfreiheiten stoßen in der EU auf wenig Verständnis, zeigt der Bericht von EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Die Corona-Pandemie hat allen EU-Bürgerinnen und Bürgern deutlich gemacht, dass ein Grundrecht, das zur Gewohnheit geworden ist, nicht immer garantiert ist. Folgen habe das für die Akzeptanz der Personenfreizügigkeit, meint Lavinia Betracke, Juristin am Zentrum für europäische Politik in Freiburg im Breisgau.
In dieser Situation, wo die Mitgliedstaaten so unkoordiniert vorgegangen sind, aus der Zivilgesellschaft die Stimmen noch lauter wurden nach ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten, nach ein Tätigwerden der EU, Also die Akzeptanz ist auf jeden Fall gestiegen.
Hoch war die Akzeptanz ohnehin seit Jahrzehnten. Das zeigen regelmäßig Umfragen der Statistikbehörde der EU in allen Ländern. Nach jeder Erweiterungsrunde bewerten die Bürgerinnen und Bürger der neuen Mitgliedsländer die Personenfreizügigkeit als besonders positiven Aspekt eines EU-Beitritts. 17 Millionen Menschen leben oder arbeiten in einem anderen EU-Land. Herausragend sei also die Bedeutung der Personenfreizügigkeit für viele Menschen, erklärt die Expertin für europäisches Arbeitsrecht, Lavinia Petracke.
Weil es geht einerseits um die ökonomische Dimension. Wir haben hier mit der Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit zu tun, aber auch eine soziale Dimension. Es sind Menschen, die von dieser Freizügigkeit Gebrauch machen und die nach den besten Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung greifen.
Petracke persönlich hat davon profitiert, frei wählen zu können, wo sie in Europa arbeiten will. Grundstudium in der Heimat Rumänien, dann Praktika in diversen Ländern Europas und schließlich die Arbeit als Wissenschaftlerin an der Universität Freiburg in Deutschland. Typisch, ein Drittel der Arbeitnehmer, die in einem anderen Land arbeiten, sind hochqualifiziert. Mobil sind die Arbeitnehmerinnen in erster Linie, weil überall in der EU Fachkräftemangel herrsche, erklärt Petrakkes Kollegin, die Wirtschaftswissenschaftlerin Karen Rudolf. Das erkläre zu einem großen Teil, warum die EU-Personenfreizügigkeit kaum je einen signifikanten Lohndruck ausgelöst habe.
Auch in den Segmenten des Niedriglohnsektors haben wir in fast allen Bereichen in der Europäischen Union einen Fachkräftemangel. Das bedeutet, dass eigentlich der Lohn und der Lohndruck darüber nicht deutlich steigen müsste.
Nur Teilbereiche der Personenfreizügigkeit waren in den letzten Jahren umstritten. Besonders die Entsendung von Arbeitskräften in einen anderen EU-Staat. Kürzlich wurden diese Möglichkeiten aber vom Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten stark eingeschränkt. Lavinia Petracke vom Zentrum für europäische Politik bedauert diese Entwicklung in Richtung mehr Protektionismus.
Die Reform der Entsenderichtlinie geht ein Stück in diese Richtung. Ich sehe allerdings da eine große Gefährdung für den Binnenmarkt und für die europäische Idee.
Die Grundidee war nämlich einmal, dass mobile Arbeitnehmerinnen in allen Ländern der EU den Wohlstand steigern. Zumindest die Statistik bestätigt das. Osteuropäische Länder leiden besonders unter der Abwanderung von Arbeitskräften. Trotzdem gleichen sich die Arbeitsbedingungen dort gegenüber Westeuropa immer mehr an. Wegen oder trotz der Personenfreizügigkeit.
Zu viel ist zu viel, weniger ist mehr oder die Schweiz zubetonieren oder die Natur erhalten. Mit diesen Slogans wirbt die SVP für die Begrenzungsinitiative und warnt vor einer 10-Millionen-Schweiz. Um diese Entwicklung zu verhindern oder zumindest abzubremsen, müsse die Schweiz die Zuwanderung wieder selber steuern können. Aber wie stark und wo genau hat sich die Schweiz in den letzten Jahren verändert? Und was geht alles aufs Konto der Personenfreizügigkeit? Ivan Santoro hat Fakten und Zahlen zusammengetragen.
Eine Zahl, die in diesem Abstimmungskampf immer wieder auftaucht, 1 Million. So viele Zuwanderer sind laut der SVP in den letzten 13 Jahren eingewandert, also seit die volle Personenfreizügigkeit mit der EU gilt. Die Auswirkungen dieser Million spüre man täglich, sagt Esther Friedli, SVP-Nationalrätin und Kampagnenleiterin.
Sei es auf den Straßen, wenn wir im Stau stehen. Wir stellen es aber auch fest, dort, wo noch vor kurzem eine Wiese war, stehen jetzt neue Wohnblöcke. Die Schweiz wird richtiggehend zubetoniert und wir müssen die Infrastruktur massiv ausbauen.
Fakt ist, seit 2007 sind netto rund 959.000 Menschen in die Schweiz eingewandert, also knapp 1 Million. In der gleichen Periode sind rund 70.000 Schweizerinnen und Schweizer ausgewandert. Rund 2/3 der ausländischen Zuwanderer, also etwa 650.000, kamen aus den EU-Staaten und profitierten von der Personenfreizügigkeit. Das andere Drittel kommt aus sogenannten Drittstaaten und hat nichts direkt mit der Personenfreizügigkeit zu tun. FDP-Nationalrat Kurt Fluri kennt diese Wachstumsprobleme auch. Der langjährige Stadtpräsident von Solothurn und Präsident des Städteverbandes sagt:
Es gibt insofern Herausforderungen, würde ich mal sagen, aber die sind bis jetzt bewältigbar. Wir haben ja vor 5 Jahren eine Studie veranlasst, die zeigt, dass die Vorteile der Zuwanderung aus dem EU-Raum mehr Vorteile bringen als Nachteile.
Beispielsweise sei man einfach auf gute Fachkräfte aus der EU angewiesen, so Fluri. Eine andere Zahl: 450.000 Wohnungen, so viele brauchten 1 Million Zuwanderer, sagt die SVP. Auch dass innerhalb von 13 Jahren Siedlungsfläche in der Größe von 57.000 Fußballfeldern überbaut worden ist, bestätigt das Bundesamt für Statistik BFS. Alles nur wegen der Zuwanderung, sagt die SVP. Nein, sagt Raimund Rodewald, Geschäftsführer der Stiftung für Landschaftsschutz.
Weil es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl Menschen und dem Verbrauch von Boden. Es ist so, dass wir uns einfach pro Kopf immer noch zu viel Land und zu viele Ressourcen leisten. Und da ist vor allem anzusetzen und nicht an der Anzahl der Personen selber.
Ganz anderer Meinung ist Andreas Thommen, Gemeindepräsident und Geschäftsführer von Ecopop, einer konservativen Vereinigung von ökologischen Wachstumskritikern. Die Wohnfläche pro Kopf stagniere seit 10 Jahren auf hohem Niveau. Trotzdem werde immer mehr verbaut. Die Rechnung sei ganz einfach.
Mehr Leute bedeuten mehr Mobilität. Das braucht mehr Straßen. Wir brauchen neue Spitäler, Schulen, Restaurants. Also irgendwo wird da dann doch sehr viel Land, wieder grünes Land, zubetoniert.
Die letzte prominente Zahl, die 10 Millionen Schweiz. Diese komme bald, wenn man die Zuwanderung nicht wieder selber steuere, sagt SVP-Nationalrätin Friedli.
Niemand will in einer 10-Millionen-Schweiz leben. Niemand will diese zubetonierte Schweiz, sondern wir wollen eine lebenswerte Schweiz haben. Wir wollen eine Schweiz haben, wo wir auch noch zwischen Genf und Rorschach, wo wir auch Felder, Wiesen, Erholungsräume haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt die Zuwanderung wieder selber steuern.
Die 10 Millionen sind kein Fakt, aber eine amtliche Prognose. Laut dem Bundesstatistikamt dauert es je nach Entwicklung noch mindestens 30 Jahre, aber vielleicht auch nur noch etwa 12 Jahre, bis die 10-Millionen-Marke geknackt wird. Laut den Statistikern macht dabei die Zuwanderung 3/4 des Bevölkerungswachstums aus. Kurt Fluri hält nicht allzu viel von derartigen Prognosen. Das Bevölkerungswachstum sei stark vom Wirtschaftswachstum abhängig. Aber man sei gerüstet für 10 Millionen Einwohner, ohne weitere Zerstörung von Kulturland, sagt er.
Es braucht eben auch diese Verdichtung nach innen der Ortschaften, nicht nur der Städte. Aber wir haben noch sehr viele Brachen, Industriebrachen oder vernachlässigte Wohnungen, die unternutzt sind. Und da lässt sich sehr viel Potenzial noch realisieren.
Fluri und mit ihm die Gegner der Begrenzungsinitiative sind überzeugt, dass man mit Verdichtung das künftige Bevölkerungswachstum gut bewältigen könne, ohne dass die Schweiz zu einem Manhattan werde. Die SVP wiederum ist überzeugt, dass die Lebensqualität in der Schweiz mit einer weiteren Million Menschen abnehmen und die Zersiedelung und Zubetonierung weiter zunehmen werde.
Eigentlich gilt Westafrika als Region, in welcher die Demokratie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Nun aber stehen in Guinea und der Elfenbeinküste Wahlen an. Und in beiden Ländern wollen die jeweiligen Präsidenten nach 2 Amtszeiten nicht von der Macht lassen. Dazu kommt der Militärputsch in Mali. Steckt Westafrikas Demokratie in der Krise? Afrika-Korrespondent Samuel Burri ist dieser Frage nachgegangen.
Ein Putsch, 2 Präsidenten, die sich an die Macht klammern, und das in Westafrika, einer der stabilsten Regionen Afrikas. Das sei ein Rückschritt für die Demokratie, sagt Politanalyst Gilles Yabi in Senegal.
Oui, je crois qu'il y a eu en tout cas le sentiment d'une régression.
Doch eine Krise sei es nicht unbedingt, weil in vielen Staaten die Demokratie noch immer im Aufbau sei. Die Staaten Westafrikas sind jung. Viele feiern in diesen Tagen 60 Jahre Unabhängigkeit.
60 ans, c'est à la fois beaucoup, mais c'est très peu dans la trajectoire de construction d'État stable.
Das sei eine lange und doch eine kurze Zeit, wenn es um den Aufbau eines stabilen Staates gehe, so Yabi. Westafrika hat eigentlich einen guten Ruf, was demokratische Machtwechsel angeht. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft CDAO packt Probleme an, Sie ergriff Sanktionen nach dem Putsch in Mali. Und als Gambias Diktator Jammeh vor 3 Jahren nicht abtreten wollte, kam es gar zu einem Militäreinsatz. Doch bei den pseudodemokratischen Amtszeitverlängerungen in Guinea und der Elfenbeinküste greift die Wirtschaftsgemeinschaft CDAO nicht ein. Das weckt bei Shiliabi, der in Dakar die Denkfabrik Wati führt, Befürchtungen. Es wirkt, als ob die CDAO das Projekt von Demokratie und Freiheit in der Region nicht mehr mittragen möchte. Dabei scheint die Lage klar. In Guinea tritt der 82-jährige Präsident Alpha Condé zum 3. Mal an. Nach einer Verfassungsänderung im Frühjahr inklusive höchst umstrittenem Referendum. Und der Präsident der Elfenbeinküste, der 78-jährige Alassane Ouattara, ein guter Freund der Franzosen, der hält sein Versprechen nun doch nicht, nach 2 Amtszeiten abzutreten. Auch er will ein 3. Mal ran und interpretiert dafür die Verfassung um. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, aber auch andere internationale Akteure schweigen. Trotzdem, von einer Demokratiekrise in Westafrika will auch Professor Nick Cheeseman von der Universität Birmingham nicht sprechen. Er hat die Demokratien Afrikas verglichen.
West and Southern Africa are far more democratic on average than East and Central Africa.
Das westliche und südliche Afrika sind viel demokratischer als der Rest des Kontinents. Man sollte sich nicht von den aktuellen Ereignissen irritieren lassen. Über alle Länder gesehen ist ein Trend zu mehr Demokratie vorhanden. Doch können illegitime Machtwechsel nicht ansteckend wirken? Auf demokratischere Nachbarn etwa wie Ghana oder Nigeria oder auf die ganze Region? Ja, die Tendenz zur Ansteckung besteht, aber vielmehr innerhalb eines Staates. Wenn der erste Präsident eines Landes die Amtszeitbegrenzung nicht eingehalten hat, dann machen das auch seine Nachfolger nicht. Das Problem sei durchaus grenzübergreifend, entgegnet Shiliabi. Es gibt weniger Führer, die auf Demokratie und Rechtsstaat beharren. Das birgt das Risiko, dass wir uns anderen Regionen angleichen, die weniger demokratisch sind. Keine Krise, aber durchaus ein Rückschritt also. Besonders, weil längere Amtszeiten immer Probleme verursachten, so Professor Cheeseman. Je länger ein Führer an der Macht ist, egal ob demokratisch gewählt oder nicht, desto eher kommt es zu Korruption und Wahlfälschung. Im Oktober wird in Guinea und in der Elfenbeinküste gewählt. Die Wahlen werden zeigen, wie es um Demokratie und Rechtsstaat in der Region steht.
Der Bericht von Samuel Buri. Gleich im 1. und 4. Der Wolf polarisiert. Um ihn geht es vor allem bei der Abstimmung über das neue Jagdgesetz. Aber nicht nur. Wir diskutieren die Vorlage nach den Schlagzeilen des Mittags mit Juliette Schild.
Die Stadt Zürich führt in allen öffentlichen zugänglichen Gebäuden der Stadtverwaltung eine Maskenpflicht ein. Diese gilt auch in Museen und für Erwachsene auch in der Volksschule. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet 191 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Von den gut 4.600 ausgewerteten Tests waren demnach 4,1% positiv. Am Wochenende werden jeweils weniger Tests durchgeführt. Weiter meldet das BAG einen weiteren Todesfall nach einer Covid-19-Erkrankung. Von einer der wichtigsten Anführerinnen der Opposition in Belarus, von Maria Kolesnikova, fehlt offenbar jede Spur. Das teilte der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung mit. Eine Augenzeugin habe gesehen, wie unbekannte Kolesnikova in der Hauptstadt Minsk in einen Minibus befördert und entführt hätten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.